Entdeckt die Welt des dualen Studiums und der IT mit Interface Systems, eurem Schlüssel zu einer aufregenden beruflichen Reise. Stellt euch vor, ihr könnt nicht nur eure Berufserfahrung erweitern, sondern auch aktiv an eurem Studium teilnehmen. Interface Systems fördert das duale Studium und bietet euch die Chance, Theorie und Praxis perfekt zu kombinieren. Als Arbeitgeber schafft Interface Systems eine inspirierende Umgebung für alle, die ihre beruflichen Träume verwirklichen wollen. Egal, ob ihr bereits in der IT-Branche tätig seid oder gerade erst anfangt, hier könnt ihr wachsen und erfolgreich sein. Vielen Dank an unseren Partner Interface Systems für die Unterstützung von Burn4IT. Für alle, die während dem Hauptberuf studieren wollen, bleibt dran und erfahrt mehr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei Burn4IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und ich habe heute zwei Gäste dabei, einmal Isolde Stefan und Luis Biedermann. Hi!
Hallo!
Hallo, grüß dich, Nico.
Bei uns geht es heute um das Thema Studium neben dem Job und speziell MBA, also der Master of Business Administration. Da haben wir sehr erfahrene Gäste und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt in die Vorstellungsrunde und starten natürlich mit Isolde. Stell dich doch mal kurz vor, wo kommst du her, was machst du gerade und wofür brennst du besonders?
Ja, sehr gerne. Genau, wie du schon erwähnt hast, ich bin Isolde. Ich komme ursprünglich aus dem Handwerk. Bin gelernte Zahntechnikerin, habe dann meinen Zahntechnikermeister gemacht und mit meinem Zahntechnikermeister, der auf Bachelor-Niveau ist, durfte ich tatsächlich dann den Executive Master in Business Administration machen. Dazwischen lag natürlich auch einiges an Zeit und Herzblut, die ich in viel Wissen, in Lernen und Ähnliches mit verbracht habe. Hatte zu der Zeit in einem Startup gearbeitet und habe mich dann eben für den MBA entschieden. Aktuell bin ich im Product Management tätig, was bei uns im Marketing drin ist und verantworte eines der in meinen Augen schönsten Dentalprodukten.
Und wofür brennst du besonders?
Ja, ich brenne vor allen Dingen für Innovation, neue Techniken, generell die digitale Transformation interessiert mich, aber auch einfach das Lernen im Hintergrund.
Super, vielen Dank. Ja, Luis, was bewegt dich gerade?
Ja, dann greife ich gleich Isoldes Ansatz damit auf an der Stelle und fange mal mit dem Werdegang vielleicht an. Gestartet in der IT als Fachinformatiker gelernter, also den ganz normalen schulischen Weg erstmal gegangen und danach in die Lehre gestartet, das auch viele Jahre praktiziert, also noch tief in der Technik mit drin gewesen. Dort das Glück gehabt, wie es immer so im Leben ist, für den einen oder anderen etwas größeren Konzern auch mal zu arbeiten, in dem man viele Businessbereiche mal einsehen konnte. So bin ich peu à peu ins Projektmanagement reingekommen, was mich jetzt seit knapp 8 Jahren mit begleitet. Und in dem Zeitraum habe ich dann auch beschlossen, ich möchte das Ganze noch ein bisschen auf der schulischen Seite mit vertiefen und habe dann den sogenannten staatlich geprüften Projektmanager gemacht. Ja, also ähnlich wie die Isolde ihren Meister hinterher gemacht hat, habe ich quasi einen auf gleicher Ebene, Bachelor-Niveau-Ebene, wie man sagt, Abschluss nebenberuflich gemacht. Und der hat mich so weit gebracht, dass ich inklusive der Berufserfahrung in einen MBA einsteigen durfte.
Wofür brennst du besonders?
Wofür ich besonders brenne? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich brenne schon immer für die IT. Ähnlich wie euer Podcast hier. Ich finde Digitalisierungsprojekte, die ich die letzten Jahre begleiten durfte, super spannend. Ich habe hier Merger and Acquisition Projekte mit begleitet. Alles, was so ein bisschen unter den Begriff der digitalen Transformation fällt. Also Prozessdigitalisierung, unterm Strich gesagt, mir ein bisschen die alten Welten anschauen bei den Unternehmen und schauen, was es dafür für coole neue technische Lösungen gibt, um dort weiterzukommen.
Genau, wenn wir jetzt nochmal zurückgucken und ich denke, eins ist euch beiden gemeinsam? Ihr habt während dieser herausfordernden Corona-Lage und Zeit, denke ich, auch euch entschieden, den MBA dann zu starten. Und was war da eure Motivation und Zielsetzung? Warum wolltet ihr das machen? Man hat doch schon genug zu tun. Isolde.
Ja, bei mir war das so, ich habe ja in einem Startup gearbeitet. Das Startup ist gewachsen, meine Teams sind gewachsen. Ab einem gewissen Punkt habe ich dann gemerkt, ja, okay, ich habe jetzt einiges an Teams. Ich bin zwar gut als fachliche Führungskraft, als Zahntechnikermeisterin, aber all die betriebswirtschaftlichen Themen, also klar, im Meister macht man auch einen Teil Betriebswirtschaft, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem MBA. Und dementsprechend habe ich da gesagt, okay, ich muss etwas dran ändern und mich weiterbilden. Und demnach direkt zu Luis.
Warum habe ich mich entschieden? Also ein guter Punkt war von dir schon genannt mit Corona, im Healthcare-Sektor auch direkt an der Front mit während der Corona-Krise quasi gewesen, was zeitweise auch eine sehr frustrierende Erfahrung war, mit Sicherheit. Ziemlich zeitgleich mit dem Start von Corona hatte ich damals auch meinen staatlich geprüften Projektleiter abgeschlossen, hatte mir zu dem Zeitpunkt noch gedacht, weiter die Schulbank drücken wird bei mir nicht mehr kommen. Ja, und dann ist Corona voll eingeschlagen. Man war es eigentlich noch gewohnt, nebenher sich abends hinzusitzen und noch was zu tun und das Wissen aufzusaugen, macht auch eigentlich super viel Spaß. Also zumindest mir. Dann gab es einen Kooperationsstudiengang, der auch mit angeboten worden ist bei uns über die IHK. Und dann habe ich mich dort mal ein bisschen mit Infomaterial ausgestattet. Und so bin ich eigentlich auf diesen Studiengang bei der Donau-Universität Krems gestoßen. Das Ganze schimpft sich Digital Corporate Governance, also digitale Unternehmensführung auf Deutsch übersetzt. Dann habe ich mir das mal in einer Infoveranstaltung mal mit angeschaut, habe mal mit der Universität telefoniert und war vom Konzept, von der Bleeded Education, was sie machen, sehr überzeugt und habe dann tatsächlich auch, obwohl das Semester bereits schon einige Tage angefangen hatte, noch mich ganz kurzfristig entschieden, mit in den Studiengang einzusteigen.
Das heißt, bei dir auch dann der Bewerbungsprozess war relativ entspannt oder gab es da noch gewisse Voraussetzungen und Prüfungen, die du im Vorfeld liefern musstest, oder?
Na, relativ entspannt. Man hat gewisse Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss. Wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, meine ich, waren es zum damaligen Zeitpunkt, die Ordnungen sind heute auch noch mal ein bisschen umgeschrieben worden, aber es waren damals 7 Jahre einschlägige Berufserfahrung. Man musste mindestens das Bachelor-Niveau vorher erreicht haben und man musste noch ein Motivationsschreiben mit einschicken. Das ist quasi alles mit geprüft worden. Das ganze Verfahren hat auch 2-3 Wochen gedauert, bis das dann durchgegangen ist. Ich hatte 2 Interviews in der Zeit. Nachdem dann dieser Prozess soweit durch war, hat man das hopp oder top bekommen.
Interessant. War das bei dir auch so einfach, Isolde, oder hattest du da mehr Herausforderungen? Ich glaube, du hast ja auch einen anderen MBA gemacht.
Ja, genau. Also meine Voraussetzungen waren da nochmal ein Ticken anders. Also ich habe mich ja für den Executive Master in Business Administration entschieden. Tatsächlich hatte ich mich bei beiden beworben, weil ich einfach selber auch nicht wirklich alt bin und dementsprechend mir auch unsicher war, ob ich denn überhaupt genommen werde. Natürlich hatte ich meine Führungserfahrung schon vorzuweisen, aber dennoch wusste ich nicht, wie die Schule da reagiert, die Business School. Also bei mir hatte das Ganze, ich glaube, so ein halbes Jahr vorher begonnen. Dadurch, dass ich mich auch auf 2 Studiengänge dann parallel beworben habe, durfte ich natürlich beide Assignments machen. Also habe dann währenddessen bei dem Part-Time-MBA, für den ich mich letzten Endes nicht entschieden habe, ging es darum, dass ich auch ein Video hochlade, wo ich da auch meine Motivation nochmal umschreibe. Ansonsten war das relativ ähnlich zu dem, was Luis gerade gesagt hatte. Und beim Executive Master in Business Administration, wenn ich das zurecht hinkriege, dann waren es 3 kurze Motivationstexte beziehungsweise Aufgabenstellungen und dazu eben sagen, wie ich dabei reagiert hätte, beziehungsweise wie viel Erfahrung ich in speziellen Bereichen da oder in bestimmten Thematiken schon vorzuweisen habe. Dann aber, was der größere Brocken war, war mein Test zuvor. Ich durfte einen Business Administration Test ablegen. Man könnte auch einen GMAT oder ähnliche Tests, hätte man da auch machen können. Ich hatte mich für den Business Administration Test entschieden, weil ich da nochmal gezielt mich vorbereite, eigentlich auch schon gezielt aufs Studium selber. Aber das hat natürlich Zeit und Nerven gekostet. Dementsprechend hat mein Studium tatsächlich schon etwas früher begonnen, als es auf Papier wirklich begonnen hatte. Ja, und dann genau wie bei Luis auch wieder das Interviewgespräch. Letzten Endes auch, ich habe parallel noch eine Präsentation vorbereitet gehabt, eben nach dem Test kam das mit raus und dann musste ich in dem Interview nochmal die Argumentationen darstellen beziehungsweise diesen Business Case nochmal beschreiben.
Ja, also doch sehr, teilweise sehr hohe Anforderungen. Wie war das dann bei euch? Habt ihr das dann Vollzeit gemacht? Du hast gerade gesagt Vollzeit, und wie lange hat das dann insgesamt gedauert?
Also ich habe es nicht Vollzeit gemacht, ich habe das Teilzeit gemacht. Also ich habe meinen EMBA bei der ISMT in Berlin gemacht, European School of Management and Technology. Dort war dieses Executive-Programm so aufbereitet, dass ich mich immer vorbereitet habe auf die einzelnen Kurse. Die Kurse selber waren dann im Blockunterricht, also immer eine Woche. Ich glaube, es waren alle 2 Monate, war es dann mal für eine Woche. Man muss sich das so vorstellen, dass man dann eben in den Kursen nochmal wirklich tiefer in die Thematik reingeht, dann auch in einzelne Sessions mit rausgeht, vielleicht da nochmal kleinere Themen mitnimmt zur Bearbeitung in kleinen Gruppen. So hat das ausgesehen.
Ja, interessant. Bei dir dann, Luis, du hast das auch Teilzeit dann gemacht.
Genau, bei mir war es auch berufsbegleitend, das Ganze, und waren verschiedene Kombimodelle. Also es ging jetzt der MBA-Part, also muss man auch vielleicht so sagen, es gab für die gleichen Studiengang, den konnte man als ganz normal quasi Master of Science nach 4 Semestern abschließen, oder man konnte ihn erweitern um 5 Semester auf einen Master of Business Administration. Dort ist dann noch ein bisschen internationaler Part mit dazugekommen. Aber ansonsten, außer dass sich quasi das Studium etwas verlängert hat um 1 Semester, war es vom gleichen Konzept her aufgebaut. Also es war eine E-Learning-Plattform zur Verfügung gestellt. Dort gab es für jedes Modul die Schulungsmaterialien, die wir bekommen haben. Es gab teilweise auch eine Lern-App in manchen Fächern, die wir hatten. Musste man quasi Fragebögen ausfüllen, musste man sich auf bestimmte Surveys mit vorbereiten, die dann auch bepunktet worden sind. Wir hatten regelmäßig Blocktermine, die eigentlich, und deshalb hatte ich mir damals die Donau-Uni auch rausgesucht gehabt, vor Ort in Österreich stattgefunden hätten. Leider Corona-bedingt nicht so gut funktioniert. Wir hätten auch gedacht, wir schaffen es mal zumindest so in den letzten Blöcken nochmal mit vor Ort zu kommen und auch die Mitkommilitonen kennenzulernen. Tatsächlich hat es in den 5 Semestern nicht einmal stattgefunden, dass man sich dann vor Ort getroffen hat. War aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Erfahrung, alles online und remote zu machen. Es war auch eine große Umstellung zu diesem Zeitpunkt für die Dozenten. Die kannten das erstmal so, das Modell auch nicht. Was aber zwischenzeitlich super spannend war, weil wir dann auch einen Dozenten hatten, der ist in der Zwischenzeit nach Ecuador gereist und hat dann von dort aus das Studium mit uns gehalten. Waren viele interessante Eindrücke mit dabei, vor allem weil gerade in der Anfangszeit von Corona jeder erstmal noch mit den neuen Methoden und der neuen, ja, damit kommenden Arbeits- und Lernwelt ein bisschen in Berührung gekommen sind. Also ich habe allergrößten Respekt davor, wie das die Kinder in der Schule geschafft haben und die Lehrkräfte zu dem Zeitpunkt, weil selbst ein Haufen schon erwachsener Leute, die freiwillig zu so einem Studium antreten, haben es schon schwer gehabt, sich bei der einen oder anderen Session mal zu connecten, den Ton anzuhaben, die Kamera anzuhaben. Da war ebenfalls alles mit vertreten.
Wow. Aber ich denke, auch ohne Corona wären das eine Menge Herausforderungen gewesen, und ihr hattet ja ohnehin nebenbei noch einen Job und musstet Geld verdienen. Da interessiert es mich natürlich, wie habt ihr da die Balance gehalten, vor allem die Arbeit und das Studium unter einen Hut zu bringen? Was waren da so eure Methoden und wie habt ihr auch eure Freizeit vielleicht noch freigehalten? Isolde, was ist da dein Zaubermittel gewesen?
Mir hat das Lernen wirklich sehr viel Spaß gemacht. Klar, Prüfungen schreiben und dafür lernen war jetzt nicht unbedingt mein allergrößtes Highlight, aber das Lernen selber, ja, das habe ich positiv in Erinnerung gehalten. Ich habe selber versucht auch zu reflektieren, indem ich Blogartikel auch geschrieben habe, um das auch alles festzuhalten, was ich da miterlebt habe, weil 10 Jahre später erinnert man sich dann doch nur noch um die Hälfte und dementsprechend hat mir das auch geholfen. Bei mir war es nicht ganz so schlimm wie bei Luis. Also ein Teil war schon auch in der Corona-Zeit, wo wir alle remote zugeschaltet waren. Aber später haben wir dann auch uns physisch getroffen, beziehungsweise ich glaube auch zuvor konnten wir auch noch treffen miteinander. Ja, das Miteinander hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir natürlich Energie gegeben. In der Zeit habe ich tatsächlich nicht so viel Sport gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und das hat mir aber auch gut gefallen. Dementsprechend, das war so mein Ausgleich.
Ich glaube, bei dir war natürlich auch der Vorteil, dadurch, dass deine Universität in Berlin oben war, ihr hattet natürlich die Landesgrenzen nicht zwischen euch. Bei uns war es tatsächlich dann mit Österreich so, wir hatten Studenten komplett aus dem Umkreis rum, teilweise Italien, Schweiz, Deutschland. Und wir hatten den einen oder anderen Termin schon mal geplant mit vor Ort und jedes Land für sich wieder eigene Grenzbestimmungen. Das war so eine Ungewissheit, dass wir nie wussten, ob alle Studierenden gleichzeitig antreten konnten. Also ich kann durchaus den Schmerz und die Herausforderungen, die Universitätsleitung zu dem Zeitpunkt hatte, da etwas nachfühlen. Leider bis jetzt aber die ganzen Mitkommilitonen dann außer ein paar einzelne nicht mehr kennengelernt.
Also die Leute kommen da auch teilweise aus Kanada, aus Afrika, also wirklich weltweit vertreten, aus Russland. Es gab teilweise auch Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob wir wirklich einen Blockunterricht hatten, wo wirklich alle miteinander dabei waren. Aber es hat sich immer so angefühlt.
Habt ihr das dann immer hybrid anbieten können? Also waren dann quasi Personen vor Ort und dann teilweise, keine Ahnung, Kollegen aus Indien oder sowas vielleicht zugeschaltet, wenn die gerade nicht einreisen durften?
Genau, eine Zeit lang hatten wir es simultan laufen, also wirklich online und physisch, aber zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Ganze online nochmal ein bisschen restriktiver, weil einfach dieses Persönliche auch vor allen Dingen, also das lebt ja von diesem Persönlichen, von dem Miteinander und dass man eben auch Sachen zusammen erarbeiten kann. Da ist mir schon remote aufgefallen, dass das hin und wieder vielleicht ja etwas schwieriger war, wie wirklich physisch an einem Tisch in einem Raum zu sein. Und also später wurde das restriktiver, da wurde das dann eingestellt, die Online-Übertragung. Zuvor war das aber online übertragen, eben wegen der Corona-Situation und wegen Einreisebeschränkungen. Wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir hatten wir auch mit, also wir durften dann teilweise mit abstimmen, zu einem gewissen Zeitpunkt, ob die Personen lieber sich online zuschalten oder ob man mit der Brechstange nochmal versucht, auch vor Ort oder Präsenztermine hinzubekommen. Ich meine auch noch im Kopf zu haben, dass die Abstimmung sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Allerdings haben sich die meisten Mitkommilitonen dafür ausgesprochen, dass wir das restliche Studium dann remote durchziehen und dem ist dann nachgegangen worden. Deswegen kam es dann auch eigentlich nicht mehr zustande, dass wir noch irgendwas vor Ort hatten. Auch wenn es den einen oder anderen Dozent gegeben hätte, der das ähnlich gesehen hat, wie das auch bei euch oben dann abgehandelt worden ist quasi. Ich denke grundsätzlich, vor Ort wäre sehr interessant für die ganzen Art Kaffeeküchengespräche schon gewesen, für die Gespräche in den Pausenzeiten mit den Mitkommilitonen, die natürlich remote auf der Strecke bleiben. Allerdings fand ich es vom Konzept her sehr, sehr nett gemacht mit der Lernplattform, die wir auch zur Verfügung hatten, dass wir regelmäßig in Breakout-Sessions geschmissen worden sind. Ja. Und dann hatten wir immer wieder die Möglichkeit, mal zu zweit, dritt, viert in kleinen Lernsessions auch mitzuarbeiten. Also dementsprechend diese Kleingruppenarbeiten, die waren zum Glück dabei. Die hätte ich sonst sehr gemisst, als jetzt nur irgendwie analog zu einem Hörsaal mit 50 Kommilitonen drin zu sitzen und Frontalbeschallung vom Dozenten zu bekommen. Ich glaube, das macht keiner gern und dementsprechend die Gruppenarbeiten haben es schon gut aufgelockert, auch wenn es remote war.
Ja, hat in dem Fall beides seine Vorteile und Nachteile natürlich, aber die Situation gibt es ja glücklicherweise nicht mehr. Und heute kann man dann eher wahrscheinlich sagen, ja, okay, es ist schon gut, sich vor Ort zu treffen, aber auch das ein oder andere Mal remote mit digitalen Tools zusammenzuarbeiten, hilft dann auch weiter. Also wenn wir da mal gucken, ich meine, das sind ja jetzt nicht nur physische Herausforderungen, dass man irgendwie sehr viel um die Ohren hat, Job und nebenbei noch das Studium, sondern auch finanzielle Herausforderungen. Und so ein MBA-Studium ist wahrscheinlich auch nicht günstig, oder? Ich sehe Kopfnicken, ich sehe Kopfschütteln. Kommt wahrscheinlich immer drauf an, was man als günstig betrachtet. Aber habt ihr da Unterstützung vom Arbeitgeber bekommen?
In meinem Vorstudium quasi, zum staatlich geprüften Projektleiter, da gab es durchaus Unterstützung auch mit vom Arbeitgeber, war aber jetzt eher nicht finanzieller Natur, sondern erst mit Urlaubstagen dann entgegengekommen und mit Lerntagen dafür, die ich dann auch für die Prüfungen und die Blockzeiten brauchte. Für den Master im Anschluss hatte ich zumindest den großen Vorteil, dass ich im Vorfeld schon viele, viele, viele Überstunden aufgestaut hatte. Ja. Dass der Studiengang an sich, so war der Tonus, man sollte 20 Stunden pro Woche dafür hernehmen. Ja, bei einem normalen 40-Stunden-Job kriegt man das unter, also wenn man motiviert dafür ist. Ja, also schaut man sich heute mal irgendwie so die Consulting-Riegen an, die durchaus auch so ihre 50 bis 70 Wochenstunden voll bekommen, dann ist das auch, ohne dass man in der Arbeit große Stunden reduziert, möglich. Das Einzige, was natürlich definitiv war, ist, immer wenn wir die Blockzeiten hatten, die musste man natürlich dann auf Überstunden oder Urlaubstage nehmen. Das heißt, in den 5 Semestern, die ich dort studiert habe, ist der Urlaub sehr sparsam ausgefallen, sagen wir so. Da muss das Umfeld mitspielen, aber das ist durchaus alles machbar. Und durch das, dass es eine Kooperation gab, auch mit meiner IHK, müssten die Kosten, haben sich irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 belaufen. Wir hatten noch eine größere Reise im Austausch nach Amerika einmal mit rüber. Das hat natürlich von den Kosten schon auch nochmal ein bisschen was ausgemacht. Aber ansonsten war das durchaus so im Rahmen von 20.000 möglich, den MBA zu studieren.
Okay, also du hast eine gewisse Flexibilität vom Arbeitgeber bekommen und auch irgendwo eine Unterstützung. Isolde, wie war es bei dir? Hast du da mehr rausschlagen können als Luis?
Ja, also bei mir war das so, also der Studiengang, ich weiß leider nicht mehr exakt, wie viel es gekostet hat. Es war aber ein höherer fünfstelliger Betrag. Und ja, wie es Luis auch schon gesagt hat, Urlaub war da eher natürlich sehr knapp. Also das floss natürlich auch ins Studium rein. Ich hatte tatsächlich auch die Unterstützung von meinem damaligen Arbeitgeber. Und wir haben uns auf ein Modell geeinigt, wo ich was beigesteuert habe. Ich aber auch von der Firma unterstützt wurde. Die ISMT bietet hier aber viele Möglichkeiten an. Also es gibt Stipendien beispielsweise, für die man sich bewerben kann. Dementsprechend hat sie da etwas anzubieten. Man kann aber auch, wenn ich mich recht erinnere, kann man auch ein Modell mit der Universität mit ausarbeiten, um dann im Grunde also das Ganze in Raten zu zahlen. Dementsprechend, da gibt es auch Möglichkeiten, zumindest bei der ISMT gibt es da viel. Also man kann da anfragen und
ich denke, das wird bei dir ähnlich gewesen sein wie bei uns auch. Ich fand es auch super damals, dass die Universität sehr transparent mit den Kosten war. Die ganzen Preise waren auch immer online nachzulesen und nachzuschlagen, was die diversen Studiengänge hatten. Und je nachdem, was es eben noch für Konstellationen gab, eben mit der Vorkooperation, sind sie einem da noch mal ein bisschen entgegengekommen. Also auch das fand ich sehr, sehr kulant von der Universität.
Ja, jetzt haben wir so die Rahmenbedingungen mal geklärt. Also was hat euch motiviert, überhaupt das Studium zu starten? Was für Herausforderungen haben euch begleitet? Aber jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Highlights und vor allem auch, was habt ihr da mitgenommen und wie schaut ihr in die Zukunft? Wenn wir jetzt nochmal ins Studium reingucken, eure Studienerfahrungen und die Highlights, also speziell das, was euch in Erinnerung geblieben ist, eure Kollegen, eure Kurse, was poppt da bei euch auf?
Also ich meine, so viele motivierte Leute in einem Raum zu haben, das war, also ich weiß noch, wir sind damals mit dem Bus gefahren zu unserer ersten Teambuilding-Aktion und das fand ich auch sehr toll, weil jede Blockwoche war im Grunde anders bei der ISMT. jeden Block gab es im Grunde unterschiedliche Fächer auch. Also teilweise, klar, haben sie sich überschnitten über 2 Wochen. Aber es war immer Abwechslung mit drinnen. Und eben die motivierten Kommilitonen, die haben mir am besten gefallen, mit denen zu arbeiten, Cases zu erarbeiten. Wir wurden dann auch, also wir wurden mehrmals in Gruppen eingeteilt. Wir hatten aber von Anfang an eine Basisgruppe. Und mit dieser Basisgruppe haben wir so gut zusammengearbeitet. Am Ende kannten wir uns schon so gut, dass jeder wusste, wo sind die Stärken von wem und wie teilen wir uns am besten auf. Also das war einer meiner größten Highlights, aber auch die globale Perspektive, dass eben die Teilnehmer von verschiedenen Ländern kommen, dementsprechend auch unterschiedliches Wissen mitbringen. Wir hatten Teilnehmer mit dabei, die wie ich aus einem Startup kommen. Manche, die haben auch ihr eigenes Unternehmen schon aufgebaut. Und dann gab es auch die natürlich in den größeren Unternehmen, die da auch gut vertreten waren. Und jeder hat da so gewisse unterschiedliche Aspekte mit reingebracht. Und das war definitiv einer meiner Highlights. Und jetzt einmal zu Luis. Ich bin gespannt, was deine Highlights waren.
Ich kann mich eigentlich nur anschließen an der Stelle. Also wenn ich es mal so unter den Kontext Netzwerken nehmen kann, würde ich auch sagen, über das ganze Studium gespannt, dass das größte Highlight ist eigentlich, unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, unterschiedliches, auch extrem unterschiedliche Altersgruppen teilweise mit vertreten, mit verschiedenen Ansätzen, und jeder hat andere Herausforderungen in der Remote-Lehre gehabt quasi. War super spannend zu sehen und war auch durch dieses jedes Mal kreuz und quer würfeln mit den Breakout-Sessions eigentlich immer spannend, mit wem man so zusammenkommt. Also wir hatten keine feste Gruppen, außer für gewisse Lehrforschungsprojekte, wo wir dann gerade mit Kommilitonen, mit denen man sich im Vorfeld schon sehr, sehr gut verstanden hat, konnte man sich zusammenbringen und dann an einem Lehrforschungsprojekt zum Beispiel arbeiten. Das war durchaus auch eins meiner Highlights. Ansonsten sind wir immer quer durchgewürfelt worden, sodass es auch gar keine große Grüppchenbildung gab, was eigentlich ganz, ganz nett war. So hat man mal mit allen knapp 50 Kommilitonen zu tun gehabt über die Zeit hinweg. Und ansonsten eins der Highlights, die mir definitiv im Kopf geblieben sind, war so richtig mal eine American High School kennenzulernen. Also mal die Studienreise nach Amerika rüber. Das Ganze war Managementprogramm gesponsert mit von Lockheed Martin und von dort auch diverse Manager kennengelernt, die uns dann Einblicke auch ein bisschen in amerikanischen Konzern gegeben haben, ein bisschen Offshore-Denkweise, die dort stattfindet, mal das klassische Campus-Leben eigentlich kennenlernen, wie das in Amerika stattfindet. Das war durchaus ein Highlight für mich, ja.
Isolde, gab es bei dir auch noch eine Auslandserfahrung?
Ja, es gab sogar 3 Auslandserfahrungen. Wir haben da gut auch was erlebt, gesehen, und tatsächlich das, was am ja, also ich meine, ich will nicht sagen, dass eins spannender war als das andere. Die waren alle ziemlich gut und ich habe aus allem was gelernt. Aber wir waren in einer Woche waren wir in Japan und haben dort, das war selbst organisiert, also wir als Klasse mussten Firmenbesuche organisieren. Also auf Executive Level mussten wir dann im Grunde mit anderen sprechen über, was die Herausforderungen sind, aber auch Einblicke generell in die Businesswelt aus Japan zu erlangen. Und das war wirklich, wirklich sehr spannend. Also wir haben da so viele verschiedene Firmen gesehen, von Fujitsu zu DHL zu kleineren Startups, auch lokale Startups, sodass wir wirklich ein breites Spektrum da gesehen haben an Unternehmen. Ja, was mir einer der Punkte, die mir im Gedächtnis geblieben ist, im Aufzug hat jeder seinen eigenen Platz. Der CEO hat einen bestimmten Platz im Aufzug. Achtet darauf, wenn ihr in Japan seid. Stellt euch nicht einfach irgendwo hin.
Ja, das sind die Highlights, die dann hängen bleiben. Und darum auch an euch, liebe Zuhörer. Ich glaube, das kann für den einen oder anderen eine Chance sein, sich weiterzuentwickeln und auch das dann in sein jetziges Berufsleben mitzunehmen. Und da kommen wir, denke ich, dann auch zu der praktischen Anwendbarkeit, weil ich meine, wenn ich was studiere, dann möchte ich sie auch anwenden, sonst verblasst das Wissen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was könnt ihr anwenden und was könnt ihr besonders gut vielleicht anwenden?
Ja, ich kann gerne direkt starten. Bei mir hat es tatsächlich noch einmal einen Shift gegeben danach. Also ich habe zuvor eben in dem Startup gearbeitet, wo ich verantwortlich war für Behandlungsplanung, für die Visualisierung der Behandlungsplanung, aber auch die Produktion. Das heißt, ich war im Operations-Bereich. Und jetzt mit dem Shift zum Product Management, zum Marketing, habe ich natürlich ganz andere Aufgaben und es ist ein ganz neues Feld. Ich bin sozusagen der CEO meines Produktes und muss dementsprechend die verschiedenen Bereiche auch zusammenspielen lassen, sodass ich natürlich zum Schluss den Umsatz meines Produktes steigere. Ich habe definitiv dafür rausgenommen und eben den Switch geschafft.
Ich darf jetzt gerade viel rausnehmen. Also es ist eine spannende Reise, die mir der MBA jetzt auch beschert hat. Wir waren vorhin vielleicht schon bei dem Punkt des Netzwerkens, ja. Und auch während dem Studium einen Kollegen mit kennengelernt, der es mir mit ermöglicht hat, auch in die Schweiz mit einzusteigen, das letzte Jahr. So habe ich letztes Jahr mal ein bisschen in eine Berufswelt eines anderen Landes nochmal reinschnuppern dürfen und mit all der Bürokratie, die so mitkommt und mitschwingt mit dem Ganzen, war aber auch dort wieder als IT-Projektleiter mit unterwegs. Sicherlich einige praktische Themen aus dem Studium fürs Projektmanagement und für einen Methodenbaukasten nochmal mitnehmen können, aber auch nochmal eine ganze Schippe draufgelegt, was Kommunikation und Rhetorik betrifft. Ja, also dafür ist so ein MBA-Studium klasse. Gerade wenn man sich mit anderen Kommilitonen austauschen kann. Ich denke, ich sollte beim Executive noch mehr als bei meinem MBA, dass du den ein oder anderen gestandenen Geschäftsmann mit drin hast, der schon viele Jahre Berufserfahrung hat, mit dem man sich auch super austauschen kann. Und das sind Themen, die konnte ich alle wunderbar jetzt mit reintragen in meinen Job. Und aus dieser neu gewonnenen Erfahrung und aus den Erkenntnissen heraus lag schon länger ein Gründungsvorhaben in der Schublade. Dementsprechend hatte ich das Vergnügen, Anfang des Jahres eine GmbH firmieren zu dürfen. Jetzt kann ich mich voll und ganz austoben mit all dem Wissen, was man HR-seitig, BWL-seitig und Co. mitnehmen darf aus einem solchen Studium. Dementsprechend heute sehr, sehr tief in der praktischen Anwendung eines MBAs.
Also hat das Studium definitiv eure Entwicklung beschleunigt. Wie man sieht, ihr habt beide letztendlich neue Erfahrungen im Ausland machen können und das jetzt auch in einen neuen Beruf mitgetragen und könnt es voll ausleben. Gratuliere. Kapitel geschlossen. Nein, natürlich nicht. Es geht weiter, nämlich Netzwerkaufbau und Karrierechancen. Das war noch so ein Thema, das hattest du, Luis, vorhin schon angeschnitten, mit den Netzwerken, Leute kennenzulernen und vielleicht da jetzt ein bisschen Tipps auch zu geben. Wie kann man im Studium das Netzwerk am besten aufbauen? Ich meine, viele sind vielleicht auch mehr introvertiert oder gehen nicht so auf Leute zu. Habt ihr da gewisse Tipps, wie man da vielleicht das Eis brechen kann?
Ja, bei uns war das so generell mit Offenheit dem anderen gegenüber begegnen, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wir haben uns organisiert in einer WhatsApp-Gruppe. Also einer bei uns hatte tatsächlich die Initiative ergriffen, sodass eine kreiert wurde. Und dann gab es auch hin und da, dadurch, dass wir eben auch physische Treffen hatten, hatten wir auch mal den ein oder anderen Abend, wo wir dann zusammen ein Bier trinken gegangen sind. Je nachdem, wie sehr man es halt selber machen konnte, weil es ja doch noch Lernzeug gab nebenbei. Aber ja, also dadurch und natürlich diese Gruppenarbeit, die haben das sowieso gefordert, dass man miteinander zusammenarbeitet. Und das ist nochmal ein guter Ansatz, so miteinander zu arbeiten, so einander kennenzulernen, weil dann lernt man die Personen auch direkt auf einer ganz anderen Ebene kennen, wie nur mit diesem ganzen Smalltalk. Dementsprechend, ja, das hat vor allen Dingen bei mir geholfen beim Netzwerken, also diese Gruppenarbeiten und an einer bestimmten Thematik zu arbeiten. Aber klar, generell, wie es Luis schon gemeint hat, über die Erfahrungen sich auszutauschen. Und da, wir hatten regelmäßige Pausen. Also im physischen Unterricht, ich glaube, wir hatten alle 2 Stunden für 20 Minuten eine Kaffeepause und die hat einen quasi gezwungen, dass man miteinander draußen steht und redet. Dementsprechend, ja. Also die ISMT hat sich da, glaube ich, sehr viele Gedanken auch dahinter gemacht, wie sie die Leute zusammenbringen und eben dieses Netzwerk schaffen. Ja. Luis, wie war es bei dir denn?
Ja, bei uns war es ähnlich, nur eben ohne Präsenz an der Stelle. Deswegen musste man in der Corona-Zeit andere Lösungen dafür finden. Wir hatten dann die Möglichkeit, auf ein virtuelles Bier quasi zu gehen, über ein World Café. Das ist dann auch regelmäßig mitgenutzt worden. Wir hatten das Glück, dass wir sehr motivierte Dozenten auch hatten, was ich überhaupt auch super wichtig finde für so ein Studium. Die sind auch ganz oft nach einem kompletten Studientag nochmal in den Sessions mit drin geblieben. Man hat noch teilweise 2-3 Stunden länger, als der Studientag eigentlich ging, mit den Leuten noch gesprochen. Wer Lust hatte, konnte mit drin bleiben. Das ist auch regelmäßig von vielen genutzt worden. Man hat über die Zeit und auch in den Breakout-Sessions, wo man immer wieder mal war, natürlich so den ein oder anderen Mitkommilitonen kennengelernt, mit dem man sich auch sehr, sehr gut verstanden hat. Wir haben uns im Hintergrund mit WhatsApp ausgetauscht, gerade für die Lehrforschungsprojekte, wo man eh im engen Austausch nochmal war, auch abseits des Studiums. Und so baut sich eigentlich dann schon fast automatisch mit dem Netzwerk auf, weil zum einen hat man Abgabefristen, an die man gebunden ist. Das heißt, die Lehrforschungsgruppe, die muss sich regelmäßig treffen, da kommen wir gar nicht drum rum. Zum anderen war aber so eine Motivation von den Mitkommilitonen mit da, einfach auch zu sagen, okay, der Austausch macht Spaß. Ich habe noch so viele offene Fragen, nicht nur an den Dozenten, sondern auch an die Mitkommilitonen. Ich bleibe jetzt in der Session mit drin und spreche frei von der Seele raus, was ich von dem Thema halte. Und das waren meistens dann auch nach dem Studientag eigentlich die viel interessanteren oder die sehr interessanten Themen. Ich meine, die Inhalte waren natürlich auch super, keine Frage. Aber danach in den Konkurs zu gehen mit den Mitkommilitonen, das war klasse. Das hat mir super viel gebracht.
Ja, genial. Bevor wir jetzt zur großen Vision und einem Ausblick kommen, was könnt ihr noch so als Tipps und Ratschläge mitgeben für angehende MBA-Studenten, also alle unsere Zuhörer oder fast alle unsere Zuhörer? Könnt ihr da noch eine kleine Zusammenfassung geben?
Da will ich ganz kurz das Wort ergreifen, wie es heute. Wichtig an der Stelle ist, glaube ich, dass man direkt im Anschluss zu der praktischen Zeit dann dranbleibt und seine Masterthesis niederschreibt. Ich selber habe das leider momentan noch vor mir. Ich habe jetzt ein Jahr Sabbatical mit eingelegt, um auch zwischenzeitig nochmal den Ausflug quasi in die Schweiz zu wagen und mich beruflich umzuorientieren, und habe dann über das Sabbatical hinweg einfach die direkte Motivation verloren gehabt, nochmal weiterzuschreiben. Die muss jetzt wieder gefunden werden, die ist auch wieder gefunden und es ist zum Glück schon einiges auf Papier gebracht worden, aber durchaus kann ich allen nur raten, direkt nach dem Studium, bleibt an eurer Thesis mit dran.
Ja, und da vielleicht direkt auch im Anschluss immer das Ziel im Auge zu behalten, immer zu wissen, wofür macht man das? Und ich glaube, das hilft nochmal, durch die schwierigeren Zeiten zu gehen, wo doch einiges an Aufgaben vor einem liegen. Aber letzten Endes, ja, man schafft es, wenn man daran glaubt. Und ich glaube, das ist so das, was ich den zukünftigen Studierenden mitgeben möchte.
Sehr gut. Ja, dann, wie geht's weiter bei euch? Was ist eure große Vision? Wo soll es mal hingehen mit dem Studium? Luis, du hast ja schon gesagt, Gründung ist jetzt ein Thema.
Gründung ist jetzt quasi das Thema, das mich voll und ganz einnimmt, ganz klar. Super schön, was man für Erfahrungen daraus jetzt mitziehen kann. Ich habe dann mal kurzzeitig auch damit geliebäugelt, vielleicht nochmal einen Doktor hinterherzuschieben. Das ist aber wieder in weiter Ferne gerückt, jetzt durch das Gründungsvorhaben eben. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich Gelerntes umsetzen kann. Und was mir sehr, sehr am Herzen liegt, und ich finde auch, da hat man eine gewisse Herausforderung und auch einen gewissen Anspruch, den man an sich haben sollte, dieses Wissen jetzt auch weiterzugeben. Ja? Also man kann schon viele, viele Jahre Wissen aufsaugen wie ein Schwamm, aber am Ende des Tages kommen wir, glaube ich, gesellschaftlich und kommen wir alle nur weiter, wenn man dieses Wissen dann auch wieder weitergibt. Ich hoffe, ich kann das in Zukunft weitergeben, auch innerhalb der Firma, und kann einfach nur jedem raten, dran zu bleiben. Ein lebenslanges Lernen ist sicherlich von Vorteil.
Ja, da knüpfe ich direkt einmal an. Also man denkt sich eigentlich, yes, MBA-Studium in der Tasche. Jetzt kann man sich auf die Couch legen und sich erholen. Ja, tatsächlich habe ich kurz danach gedacht, okay, ich habe jetzt so viel Zeit. Was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Wo kann ich weiter lernen? Und ich glaube, das Thema Lernen fasziniert mich einfach so unglaublich. Luis hatte ja schon angesprochen, Doktor. Ja, das ist tatsächlich auch einer meiner Themen, wo ich mir Gedanken mache, ob ich es wagen sollte, noch den Doktor mit ranzuhängen. Ich meine, Lernen selber kann natürlich auch einfach bedeuten, dass man Bücher liest, dass man sich durch Unterhaltungen mit anderen weiterbildet. Und damit möchte ich definitiv weitermachen und ansonsten in der Zukunft einfach die High-Level-Perspektive, die Firmenperspektive und dieses Konzept Firma einfach wirklich nochmal überblicken zu können und dann im späteren Zuge auch lenken zu können. Wie das jetzt konkret bei mir aussehen wird, weiß ich natürlich nicht, aber das so als High Vision ist in meinen Gedanken drinnen.
Das ist doch ein toller Ausblick. Durch einmal der Gesellschaft natürlich zurückgeben, weiter lernen, auch ich sollte dranbleiben, zu sehen, was kann man noch Neues, ja, dazulernen und vor allem das lebenslange Lernen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit genau die Herausforderung, der ständige Wandel. Wir werden von disruptiven Technologien die nächsten Jahre noch eine Menge hören. Die werden uns begleiten. Und wenn wir am Ball bleiben, dann können wir die Lage positiv beeinflussen, würde ich mal sagen. Und vor allem, ihr habt gezeigt in der heutigen Folge, dass ihr trotz einer 40- oder 30-Stunden-Woche das auch noch unterbekommen habt und ja ursprünglich ja gar kein Abitur hattet oder so, sondern habt das auf dem zweiten Bildungsweg, kann man ja so sagen, gemacht und nebenbei seid dran geblieben und habt es hinbekommen. Es war bestimmt mal eine große Herausforderung an dem einen oder anderen Tag, aber es hat geklappt und ihr konntet tolle Erfahrungen machen, auf die ihr jetzt zurückblickt, wie diese Auslandsaufenthalte, eure tollen Kommilitonen, interessante Studienfächer und letztendlich auch es im Beruf dann anzuwenden und wirklich einen Karrieresprung dadurch zu machen. Und der nächste Sprung wartet wahrscheinlich schon. Und Isolde, was du gesagt hast, der Glaube daran. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch in den, ja, in den dunklen Zeiten, und die haben wir alle, wo wir manchmal nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weil wir einfach so viel Arbeit haben, einfach das Ziel vor Augen nicht zu verlieren. Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Was sind unsere Stärken? Wie können wir die Stärken ausspielen und ausbauen? Und dafür brenne ich auch, ehrlich gesagt. Also auch das Lernen hat es mir natürlich angetan. Zwar nicht mit dem MBA, aber man kann ja auch ohne den MBA lernen. Also es ist, denke ich, heute ein Anreiz, sich das mal anzugucken, das Modell MBA. Das gibt es ja in diversen Ausführungen. Es gibt es remote, vor Ort. Es gibt auch den eMBA für die Leute, die halt irgendwie schon Teams geleitet haben und schon mehr Berufserfahrung haben und sagen, MBA, das weiß ich eh schon alles. Also da gibt es auch Ausprägungen. An der Stelle vielen, vielen Dank für die tollen Erfahrungen, die ihr geteilt habt. Und ja, habt ihr noch was? Ein Schlusswort?
Sehr gerne. Ja, ich würde kurz einmal das Wort ergreifen. Falls wir unter den Zuhörern jemanden haben, der vielleicht Hilfe benötigt, sich gezielt auch bei der ISMT zu bewerben, dann meldet euch gerne. Ich habe da, wie gesagt, einen Blog, aber ich bin auch so gewillt, Wissen zu teilen. Also einmal bei LinkedIn, Isolde Stephan mit PH geschrieben, und ja, könnt mich gerne kontaktieren.
Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Bei dem Aufruf kann ich mich eigentlich nur anschließen. Bei mir war es die Donau-Universität Krems. Ich kann sie nur empfehlen, online zu finden oder gern hier mit über den Podcast einmal mit anschreiben. Dann werden wir das sicherlich zusammenfinden und da ist für den einen oder anderen bestimmt ein Modell mit dabei. Und aber auch so im Vorfeld kann man vielleicht sagen, noch direkt aus dem IHK-Lehrgang heraus, nachdem bei mir damals die Zusage gab, auch noch mit einem früheren Kollegen gesprochen, der sich auch kurzerhand noch mit erschlossen hat. Und dann aber mitzusehen nochmal, wie sich auch bei den Personen, die man selbst mit empfohlen hat und mit reingeholt hat, auch beruflich noch einiges ändert. Das gibt einem auch sehr, sehr viel wieder mit zurück.
Perfekt. Ja, dann an der Stelle vielen, vielen Dank und wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung da und gerne auch einen Kommentar auf LinkedIn und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.